Lass uns noch mal aufstehen. Herr Jesus, wir möchten dir danken für diese Gewissheit, dass du bei uns bist, jeden Tag. Und dass du jetzt in dieser Zeit auf besondere Art und Weise bei uns bist. Dass du selbst zu uns redest und noch viel mehr, dass du selbst hier unter uns bist. Wir möchten dir danken für dieses Versprechen. Amen. Bei der vierten Strophe wird es dann schon leise bei uns in der Gemeinde, wenn wir singen von guten Mächten wunderbar geborgen. Das hat auch seinen Grund. Aber Jesus hat uns gesagt, wenn wir vor die Gerichte gezerrt werden, und so ist das ja bei Bonhoeffer gewesen, dann sollen wir uns, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, was wir sagen oder was wir antworten sollen, sondern dass uns der Geist Gottes, der Heilige Geist, uns sagt, was wir zu antworten haben. Und das wurde an Bonhoeffer erprobt. Im wahrsten Sinne des Wortes, er ist ja nachher umgekommen oder umgebracht worden. Aber wenn wir sehen, wie er gestanden hat bis zum Schluss, ich gebe den letzten Brief, den er an seine Frau geschrieben hat, und dann sehen wir von seiner Zuversicht, dann wissen wir, dann dürfen wir wissen, dass Gott wahr macht. Er hat das gemacht, er hat den Bonhoeffer, das war kein Held, das war genauso ein Kerl wie wir. Er hat den Bonhoeffer da durchgetragen. Bis zum Schluss. Deshalb, ich glaube, wir können das auch singen, auch wenn wir das nicht wollen. Aber trotzdem können wir das singen in der Hoffnung darauf, dass uns unser Herr Jesus durchträgt. Einfach durchträgt bis zum Schluss. Und ist egal, was uns begegnet. Und wer weiß, was uns noch alles begegnen wird. Wir machen weiter in der Apostelgeschichte. Und wir finden da, obwohl man alles versucht hatte, obwohl man Verbote aussprach, obwohl man drohte, obwohl man Bestechungsgeld anbot, üblich bis heute da in der Gegend, obwohl man denunzierte und verleumdete, obwohl man sogar mordete, obwohl man alles Menschenmögliche unternahm, passierte das doch Unerwünschte. Das, was man mit allen Mitteln zu verhindern suchte. Das Volk der Israeliten staunte und zürnte und wie wild randalierte und um sich schlug, schuf Gott Tatsachen. Das finden wir in Apostelgeschichte 12, Vers 24. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Lass uns das mal eben nachgucken. Apostelgeschichte 12, Vers 24. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Gott schuf Tatsachen, trotz aller Umstände. Das Wort Gottes ist nicht aufzuhalten. Alle Widerstände haben nichts genützt. Das Wort Gottes ist nichts aufzuhalten. Während nachher und auch zu dieser Zeit einige der Brüder im Gefängnis waren, gekettet waren, schrieb Saulus, der später Paulus hieß, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Also die Menschen waren zwar gekettet, aber das verhinderte das Wort Gottes nicht. 2. Timotheus 2, Vers 9 lesen wir, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Weil das Wort vom lebendigen Gott ist, nicht ein Menschenwort, ist es nicht beliebig und unbedenklich. Kein Mensch, den das Wort nicht berührt. Es gibt keinen Menschen, den das Wort Gottes nicht berührt. Und auch wenn Menschen uns sagen, das ist mir doch egal, ich will da nichts von hören, und trotzdem berührt sie das Wort Gottes. In Jesaja 55, Vers 11 lesen wir genauso. Genauso soll mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Es berührt uns Menschen. Gott hat trotz allem, trotz den äußerst widrigen Umständen, hat Gott auf seine Weise Tatsachen geschaffen. Das war für Gott ganz einfach. Er hat es auf den Kopf gestellt, während alles andere rebellierte, hat Gott die Rebellion genutzt, um Tatsachen zu schaffen, so dass sein Wort zu allen Menschen gebracht wird bis heute. Und wir sehen das hier gleich, wenn wir weiterlesen, Gott benutzt dazu ganz unterschiedliche Menschen. Und das stellen wir auch in unserer Gemeinde fest, wenn man die unterschiedlichen Charaktere sieht. Das sehen wir ja schon eigentlich im Wechsel alle 3 Wochen, stellen wir das schon fest, weil immer wieder jemand anders predigt. Da sehen wir schon, dass das unterschiedlich geprägt ist und Gott unterschiedliche Charaktere benutzt. Die Unterschiedlichkeit eint sich natürlich im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und in der Gemeinsamkeit, dass wir uns seinem Wort gegenüber verpflichtet fühlen. Und so geschah es hier in der Apostelgeschichte, dass die Torheit vom Kreuz über regionale Grenzen hinaus bekannt wurde. Die Torheit vom Kreuz, das ist die gleiche Botschaft, aber die Torheit ist, dass manche sagen, nein, ist nicht so. Stimmt. Die Torheit vom Kreuz finden wir im ersten, lassen wir mal eben ganz kurz gucken, ich will keinen großen Abschweifung machen, 1. Korinther 1, Vers 8. Schon mal etwas nach rechts. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Also ist eine Dummheit. Was Dummes. Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also das ist das, was verkündigt werden sollte, und das ist auch das nicht Unbedenkliche am Wort Gottes, dass es dem einen eine Torheit ist und dem anderen eine Gotteskraft. Und das schickte Gott hinaus durch die verschiedenen Menschen unaufhaltsam. Bis heute unaufhaltsam. Wenn wir denken, was heute getan wird, um das zu verhindern, dass dieses Wort verkündigt wird, dann können wir ausschließlich Gottes Handeln dahinter sehen, dass das unaufhaltsam ist. In Saudi-Arabien ist es verboten, eine Bibel zu besitzen. Hindert das Gott daran, dass Menschen in Saudi-Arabien zum Glauben kommen? Nicht die Bohne. Überhaupt nicht. Gott findet seinen Weg. Und das dürfen wir auf wunderbare Art und Weise nachher weiter in der Apostelgeschichte finden. Weil jetzt fangen ab diesem Augenblick in der Apostelgeschichte die Reisen und oder die Missionsreisen des Saulus, später des Paulus und seiner Freunde an. Und wir werden gleich sehen, wie das kam. Wir lesen Vers 25, und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit, dem Beinamen Markus, mit sich. Dann ab 13. Kapitel. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen war, und Saulus. Als sie nun den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das war dann die Mission. Da fasteten und beteten sie und legten ihm die Hände auf und ließen sie ziehen. Die Predigt von morgen wird zweigeteilt sein. Wir werden das feststellen. Wir werden erstmal die Umstände gucken, unter welchen die gegangen sind. Und dann zum Schluss werden wir noch auf die ein oder andere Besonderheit kommen. Die drei, also Barnabas, Saul und Saulus, waren nach Jerusalem geschickt worden. Hatten wir vorher gelesen, als sie zurückkamen von Jerusalem. Die hatten ja das Geld da nach Jerusalem gebracht. Als sie zurückkamen, brachten sie den Vetter von Barnabas noch mit. Das war dieser Johannes Markus. Man geht davon aus, dass es der war, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Also den hatten sie dann im Schlepptau, als die beiden von Jerusalem zurückkamen. Und die drei kamen zur Gemeinde in Antiochia oder Antiochien, und Barnabas und Saulus wurden dann von Antiochien aus zur Mission nach Zypern geschickt. Also immer schön im warmen Mittelmeer wurden die von da aus dann nach Zypern geschickt. Antiochia war, das gehörte damals zu Syrien, zu Großsyrien. Das antike Syrien ist heute Türkei. Also dieses Antiochia eignete sich als Ausgangsbasis hervorragend, weil diese Stadt nur 30 Kilometer zu dem folgenden Seehafen, der am Mittelmeer lag, entfernt war. In dieser Gemeinde lesen wir, jetzt kommen wir schon an die ersten Besonderheiten, in dieser Gemeinde waren einige Propheten und Lehrer. In dieser Übergangszeit, wir hatten das in der Vergangenheit schon mal, dass Gott jetzt in der Apostelgeschichte noch einige übernatürliche Wunder tut und dass er Menschen noch benutzt und hier in diesem Falle auch Propheten. In dieser Übergangszeit, bis die Gemeinden endgültig gegründet waren und auch gefestigt waren, da war noch einiges unklar, wie das dann vonstatten gehen sollte. Da sprach Gott noch, wie im Alten Testament, durch Propheten. Das hörte später auf. Das Reden durch Propheten hörte später auf. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 1, da steht, dass Gott ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, in den letzten Tagen aber durch den Sohn. Ehemals geredet durch Propheten, letzten Tagen durch den Sohn. Wie redet Gott heute? Haben wir in der Vergangenheit schon gehabt. In erster Linie durch das Wort Gottes und natürlich auch durch Umstände, natürlich auch durch Menschen. Aber das, was Gott durch Menschen sagt, findet seinen Ursprung in dem Wort Gottes. Es gibt keine außerbiblischen Prophetien mehr. zu dieser Zeit. Bereits einige, ich wollte eigentlich gar nicht so weit darauf hinaus, gar nicht so weit gehen, wir haben eine Fragebox hier vorne. Wenn da Fragen drüber gibt, wo die Propheten geblieben sind, oder was mir heute mit unserer Prophetie ist, dann lasst uns die Fragen bitte in die Fragebox werfen. Und alternativ biete ich an, ich müsste Sascha jetzt fragen, haben wir das noch auf unserem Rechner? Da habe ich mal eine Stunde drüber gemacht, über Prophetie und Geistesgaben. Haben wir nicht. War Sascha vielleicht noch gar nicht da. Okay, also Fragen in der Fragebox dazu. Alternativ kann ich anbieten, bei Bedarf eine separate Stunde in der Woche speziell darüber zu halten. Bin ich sehr gerne bereit zu. Kostet mich auch nicht viel Vorbereitung, weil ich mich da viele, viele Stunden, Tage, Monate mit beschäftigt habe. Also, das gibt es heute nicht mehr, die außerbiblische Prophetie. In der Gemeinde von Antiochien waren Lehrer und Propheten, lesen wir hier, verschiedener Herkunft und verschiedener Charaktere. Barnabas war da, ein Jude aus Zypern, lesen wir Apostelgeschichte 4, Vers 36, Simon, auch ein Jude mit dunkler Hautfarbe, Lucius, das war ein Nordafrikaner, ist anscheinend lange dabei gewesen. Der Lucius finden wir nachher nochmal in Römer 16, Vers 21. Wird er als Gruß, wird er mit erwähnt. Und dann Manahen, der mit dem mächtigen Herodes bekannt war. Wir sehen, wie unterschiedlich die Menschen waren. Manahen, der mit dem mächtigen Herodes bekannt war und erzogen war, also mit ihm zusammen erzogen war, lesen wir. Und der Herodes war der, der Johannes den Täufer enthaupten ließ und der Jesus lächerlich machen wollte, der Jesus verspottet hat. Finden wir in Lukas 23, Vers 11, da sehen wir, und Herodes behandelte ihn verächtlich, verspottete ihn mitsamt seinen Kriegsleuten, schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand angelegt hatte, wieder zu Pilatus. Wir sehen später, wie unterschiedlich das sein kann. Der Manahen wurde ein Gründer und ein Träger der Gemeinde in Antiochia und der die gleiche Erziehung genossen hatte, der Herodes, der verspottete Jesus. Und Saulus, finden wir noch dabei, ein ausgebildeter Schriftgelehrter und Pharisäer. Diese so verschiedenen Personen hatten einen Auftrag, die Gemeinde in Antiochia erstens zu gründen und zweitens zu leiten. Gott hat es möglich gemacht, dass diese unterschiedlichen Menschen in einer Gemeinde zusammenkamen. Das ist genau wie bei uns. Gott macht das möglich. Wir haben gerade im Lied gesungen, ich weiß nicht, niemand denkt so wie du oder glaubt so wie du oder so ähnlich. Also das, sehen wir die Unterschiedlichkeit, die Gott in den Menschen gemacht hat und die sich hier treffen, aber in dieser Gemeinsamkeit, dass wir glauben. Das macht uns gemeinsam. Das haben wir gemein. Sonst gar nichts. Dass wir glauben und dass Jesus unser Herr ist. Und den Unterschied, wie Gott das macht in seiner Souveränität, sehen wir, sagte ich gerade schon, zwischen Herodes und Manahen. Herodes wurde verehrt von den Menschen. Der andere Herodes hier wurde als Gott sogar verehrt und bei Manahen war es anders, genau andersrum. Er ehrte Gott. Wir lesen, als sie nun den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus, Vers 2, ist das 13, Vers 2. Sendet mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihm die Hände auf und ließen sie ziehen. 13, Vers 2. Und Vers 3. Genau. Beten sie, legen Hände auf, ließen sie ziehen. Zweimal lesen wir das, dass sie beteten und fasteten. Und das ist der zweite Teil. Nachher wollen wir später etwas gesonderter untersuchen. Stimme euch auf die Erde. Danke. Also zweimal finden wir das, dass sie fasteten und beteten. Hier in dieser Situation ließ der Heilige Geist ihm was deutlich werden. Erstens, Barnabas und Paulus mussten weggehen. Und zweitens, dass sie ausgewählt sind, das Evangelium weiterzusagen. Das war da an dieser Stelle ganz neu. Das war für den Saulus, für den so frisch Bekehrten, war das noch neu. Danach beteten, lesen wir, und fasteten sie wieder, wahrscheinlich immer noch, und legten ihnen die Hände auf und entließen Saulus und Barnabas Richtung Zypern. Das war das erste Gebiet. Das Auflegen finden wir hier, ich will es nur erwähnen, aber ich muss es nur eben erwähnen. Das Auflegen der Hände war keine mystische Geste. Auch ereignete sich durch das Auflegen der Hände nichts. Wir müssen ganz genau gucken, was hier geschah. Es ist, nochmal, es ist keine mystische Geste. Und es geschah auch nichts durch das Auflegen der Hände. Hat er auch keine warmen Füße durchbekommen. Es war genauso wie in Apostelgeschichte 9, Vers 17, als Hananias Saulus die Hände auflegte. Es war eine Art Solidaritätsbekundung. Das Auflegen der Hände war und ist hier eine Solidaritätsbekundung. Damit wurde deutlich gemacht, das war bei Hananias ganz besonders sichtbar und ganz besonders wichtig auch, damit wurde deutlich gemacht, Saulus und Barnabas verkündigen im Auftrag des Herrn Jesus. Die gehören zu uns. Das wurde damit vor den Menschen auch deutlich gemacht. Und dass sie mit dem Rückhalt der gesamten Gemeinde auf Reise geschickt wurden. Das war das Händeauflegen. Also das ist manchmal so einfach, wenn man das sieht. Und das wird so zweckentfremdet, weil es unter Umständen spektakulär aussieht, wenn ich jetzt hier stehe und anfange, jemand die Hände aufzulegen oder wie auch immer. Das ist, wie gesagt, das ist absolut nicht mystisch und das bringt keinerlei Reaktion, keinerlei besonderen Segen oder irgendwas, was da heute manchmal drunter verstanden wird. Barnabas und Saulus waren dadurch, durch das Handauflegen oder durch das Zeichen der Handauflegung, war es jetzt nur offiziell, dass die beiden unterwegs im Namen des Herrn waren und ausgesandt von der Gemeinde in Antiochia. Das haben sie dokumentiert durch die Handauflegung. Und die Aussendung der beiden geschah mit Fasten und Gebet. Und wenn die Aufgabe der Weltmission, das begann hier an dieser Stelle, wenn die Aufgabe der Weltmission mit Fasten und Beten beginnt, dann sollten wir, da wir dieselbe Aufgabe haben, uns damit beschäftigen, was das bedeutet. Beten tun wir ja auch, fast jeder, eigentlich alle. Fasten tun wir eher selten oder nie, obwohl Fasten einer der meistgefassten Vorsätze zum Jahreswechsel, das habe ich gestern auch mitgenommen, ich hatte es, es war mir schon klar, weil ich da mein Leben lang schon mit kämpfe. Fasten sind einer der meistgefassten Vorsätze zum Jahreswechsel, so bestimmt auch für das Jahr 2016. Das Fasten, was hier in der Gemeinde in Antiochia gehalten wurde, dient jedoch nicht der Gewichtsreduzierung. Fasten bedeutet ja, sich von etwas zu enthalten. Und auf Gebet steht hier, Gebet und Fasten ist fast immer im Zusammenhang, liegt eine besondere Autorität und eine besondere Auswirkung. Also auf das Händeauflegen nicht, aber sehr wohl auf Gebet und auf Fasten. Matthäus 17, Vers 21, finden wir das, wenn ihr Vers 21 in eurer Bibel drin habt, weil das nicht in jeder Bibel drin steht. Der 21. Vers ist nicht zu finden in jeder Bibel, weil man geht davon aus, dass es später hinzugefügt wird. Da, ich lasse euch das nur jetzt suchen, damit ihr nachher nicht zu Hause sucht und sagt, was hat er uns denn wieder erzählt? Da steht, dass es nur, da geht es um eine Austreibung von bösen Geistern, dass das nur durch Gebet und Fasten geschehen kann. Also da sagt Gott, Gebet und Fasten hat eine besondere Autorität, hat eine besondere Auswirkung. Wie auch eine Besonderheit bei dem Gebet in der Gemeinde versprochen ist. Das ist auch ein Unterschied, ob ich zu Hause für mich alleine bete oder in der Gemeinde. Weil, warum? Wo finden wir das? Weil Jesus ist in unserer Mitte. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So einfach ist das. Aktuell, seid ihr im Rhein mit 21. Vers? Gut.
20 kommt bei mir direkt 22.
Ja, genau. In 21. Vers finden wir das, dass eine besondere Wirkung auf diese Kombination Gebet und Fasten gelegt wird. Aktuell beginnt am kommenden Donnerstag ein 6 Tage umfassender Zeitraum der Fastnachtzeit. Das ist die Zeit vor Fasten. Also diese Fastnachtzeit, die ab Donnerstag für 6 Tage besteht, und Aschermittwoch beginnt dann die Fastenzeit. Deshalb haut man ab Donnerstag nochmal so richtig, das ist ja kommende Donnerstag für welche, die das nicht wissen, haut man ab Donnerstag nochmal so richtig über die Stränge. Damit dann ab Mittwoch, wenn man vom Priester das Aschekreuz als Symbol der vergebenen Sünden auf die Stirn gezeichnet bekommt, die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern beginnen kann. Dieses Tun ist absurd, abartig, Betrug, blasphemisch, gottlästernd und was weiß ich, was sonst noch alles. Das kennt die Bibel nicht. Aber das Fasten kann der Mensch sehr wohl machen, diese 40 Tage. Und wir gucken, was das Fasten wirklich bedeutet. Das ist äußerst interessant jetzt zu sehen, was Fasten wirklich bedeutet. Das ist der zweite Teil des Vortrags. Fasten. Fasten im Alten Testament finden wir in Jesaja 58, Vers 1 bis 7. Ich habe mir das hier mal ausgedruckt, weil die Buchstaben in der Bibel so klein sind. Dann kann ich das leichter lesen. Rufe, Jesaja 58, Vers 1 bis 7. Ich bitte euch mal, das aufzuschlagen. Damit wurde Weltmission begonnen mit Fasten. Deshalb finde ich das äußerst interessant und auch äußerst wichtig, dass wir wissen, was es ist und was es nicht ist. Also das mit Karneval ist es nicht. Das können wir uns schon mal merken. Damit beginnt es nicht. Jesaja 58, Vers 1 bis 7. Rufe aus voller Kehle, sagt Gott dem Jesaja, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schofarhorn, das ist so ähnlich wie ein Alphorn, anscheinend ziemlich laut, und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir? Und du siehst es nicht. Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht an eurem Fastentag, geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist das nicht ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Hier in diesen Versen finden wir, was Fasten bedeutet und auch was es nicht bedeutet. Zuerst bekommt Jesaja ja den Auftrag auszurufen, was die Sünde des Volkes ist, haben wir gelesen, verkündige meinem Volk seine Übertretungen. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen und sie begehren die Nähe Gottes. Das ist erstmal an sich keine Sünde. Das haben wir im zweiten Vers. Das ist erstmal keine Sünde und nicht zu beanstanden. Wir würden eher sagen, es ist das Gegenteil von einer Sünde. Dann, im nächsten Vers offenbaren sich die Abgründe. Nämlich, dann kommen die Gedanken der Fastenden zutage. Und damit, mit den Gedanken, kommt dann auch die Sünde zutage. Wo die Sünde drin liegt. Warum fasten wir im dritten Vers und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Sie fasteten. Die Menschen fasteten, um Gott rumzukriegen. Sie fasteten, um Gott rumzukriegen. Sie wollten Gott instrumentalisieren. Sie wollten den Gott auf ihre Seite ziehen. Damit Gott endlich mal das macht, was sie wollen. Sie wollten, wenn sie sich schon quälen durch den Hunger, von Gott eine Gegenleistung bekommen. Und deshalb haben sie auch die Klage formuliert, wir machen das jetzt alles, aber warum beachtest du denn unsere Bemühungen nicht? Warum geschieht denn da nichts? Und ich glaube, dieses Denken, so traurig wie das ist, ist uns manchmal gar nicht so fern. Das hat sich bei uns auch an manchen Stellen manifestiert. Wenn ich jetzt schon so viel Gutes tue, warum geht es mir dann nicht besser? Ich erinnere mich jetzt aktuell daran, dass ich irgendwann unterwegs war. Ich habe was getan, ich sage es pauschal oder fromm oder wie auch immer. Ich habe irgendwas im Reich Gottes getan. Und ich erlitt einen ziemlich hohen Schaden. Wahrscheinlich irgendwie bei Natur, weiß nicht, etwas kaputt gefahren. Irgendwas, ich weiß es nicht. Dann kommt einem dieses Denken schon mal vor. Also das ist nicht nur das Denken des Volkes Israel gewesen, das ist auch unser Denken an vielen Stellen. Meins wenigstens. Aber jetzt, das hilft uns hier weiter. Dass Gott sich nicht instrumentalisieren lässt. Und auch nicht, ich gehe voran und Gott schenkt nachher den Segen dazu. Wir quälen uns und du beachtest es nicht. Und dann zeigt Gott dem Volk und vielleicht auch an vielen Stellen uns, worin die Sünde liegt. Das ist nicht das Problem des Volkes in ihrem Denken. Nein, das ist kein Problem. Es ist kein Problem, sondern es ist die Sünde des Volkes. Es ist kein Problem. Wir tun auch manchmal so, als wenn Sünde irgend so eins von vielen Problemen wäre. Das können wir auch vergessen. Sünde ist was anderes als ein Problem. Weil für Sünde musste jemand sterben. Das haben wir gestern Abend ganz deutlich gehört. Für Probleme nicht. Für Probleme können wir aus der Welt schaffen. Aber Sünde nicht. Für Sünde musste jemand sterben. Jesus. Die Sünde bestand darin, dass das Fasten des Volkes nur äußerlich war. Also wie ich sagte, es diente schon nur, um Gott rumzukriegen. Gott auf ihre Seite zu ziehen. Gott zu beeindrucken. Das war die Sünde des Volkes. Es war nur äußerlich. Sie fasteten. Ansonsten ist alles beim Alten. Und das ist der große Mangel bei uns Menschen, dass wir fasten, jetzt nicht uns das Essen enthalten, aber alles beim Alten bleibt. Und das ist das, dann machen wir Gott ein Vor. Denkt dran, was ich gesagt habe, wir instrumentalisieren Gott. Wir machen Gott zum Mittäter. In welcher Hoffnung, dass es uns besser geht. Dass wir zu unserem Ziel kommen. Wir kommen gleich noch etwas näher dazu. Und dann sagt Gott, ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Also so geht es nicht. Nicht essen oder sich enthalten oder wie es heute getan wird. Es kommt ja jetzt diese Fastenzeit bis Ostern. Ich möchte zur Beruhigung sagen, die Nicht-Fasten, das finden wir auch nicht in der Bibel. Aber jetzt nach Aschermittwoch ist ja in Deutschland oder in großen Teilen der Welt die sogenannte Fastenzeit. Und was machen wir daraus? Wir enthalten uns. Aber dann auch nur teilweise. Und dann nehmen wir uns vor, ich esse bis Aschermittwoch, von Aschermittwoch bis Ostern keine Gummibärchen mehr. Weil die mag ich sowieso nicht. Ja, aber das ist unser Fasten. Das ist das Fasten, wo Gott sagt, braucht euch nicht, ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schrein in der Höhe Erhöhung finden könnte. Das ist kein Fasten. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn ein Mensch sich selbst einen Tag lang quält? Also wenn er einen Tag lang keine Gummibärchen mehr isst oder auch einen Tag lang nichts isst oder auch einen Tag lang nicht raucht. Ich habe selbst das durchmachen müssen, aufhören zu rauchen. Ich weiß, was das für eine Quälerei ist. Meint ihr, dass mir solches Fasten gefällt, wenn ein Mensch sich selbst einen Tag lang quält, seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch Asche bettet? Willst du das Fasten nennen, ein vor dem Herrn wohlgefälliger Tag? Ein vor Gott richtiges und wahres Fasten ist, wenn ich auf etwas verzichte, was ich für mich in Anspruch nehmen könnte. Das ist wahres Fasten, wenn ich auf etwas verzichte, was mir zusteht, was ich in Anspruch nehmen könnte. Und das geht weiter als vielleicht 40 Tage zu hungern. Ich will euch erklären, warum. Das Hungern, auch wenn es 40 Tage wären, kann man aushalten, ohne sein Innerstes zu verändern. Das schafft man. Das schaffen wir, wenn auch mit Mühe. Aber Gott sagt, wenn die Israeliten das mit Mühe gemacht haben, mit Mühe nichts gegessen haben, es ist nutzlos. Das Fasten, an dem Gott gefallen hat, ist keine zeitlich begrenzte Aktion, nach der dann wieder alles ist wie vorher. Das ist genauso, wenn wir gläubig werden. Das ist keine zeitlich begrenzte Aktion, dass wir sagen, ja, jetzt bekehre ich mich, jetzt kehre ich um und es ist alles wieder so wie vorher. Und so ist das mit dem Fasten auch. Es ist nicht alles wieder so wie vorher. Wirkliches Fasten bedeutet dann, von mir selbst wegzukommen. Fasten bedeutet, von mir selbst wegzukommen. Darauf verzichten, dass sich immer alles um mich dreht. Jetzt sitzen wir hier vielleicht und denken, tut's bei mir sowieso nicht. Aber ich möchte euch mal dazu ermutigen, in der nächsten Zeit dann mal besonders darauf zu achten, wie oft ich zu meinen Gunsten entscheide, obwohl es anders möglich gewesen wäre. Und das ist Fasten, nicht zu meinem Gunsten entscheiden. Ich bin manchmal entsetzt über mich, wie egozentrisch ich bin und wie viele Stunden man am Tag braucht, wie viele Stunden man am Tag verbraucht für sich selbst. Und sei es, dass man arbeitet und mehr Geld hat. Und vielleicht noch mehr arbeitet und noch mehr Geld hat und was auch immer. Ich habe zwei Beispiele. Klassische Situation, wie sehr der Mensch an sich denkt, wird für mich immer offensichtlich am Buffet. Wenn man das mal aus einer gewissen Entfernung so ein Buffet betrachtet, dann könnte man lachen, wenn das nicht so traurig wäre. Und es gipfelt darin, dass mir ein Kunde von einer Karibik-Kreuzfahrt erzählte, bei der alles inklusive war, eigentlich immer die Möglichkeit zum Essen bestand. Das war so eine super Luxus-Dingen. Aber, sagt er, um 17.45 Uhr stand die Schlange vorm Buffet. Und um 18 Uhr begann im wahrsten Sinne des Wortes die Schlacht um das Buffet. Aber das zeigt uns doch nur, wie wir sind. Versteht ihr? Das hat mit Fasten nichts zu tun. Ich meine es nicht um das Essen, sondern wie sehr ich mich schätze, dass ich gucke, stehe ich in der Schlange und sehe, da sind jetzt nur noch 3 Würstchen liegen da, jetzt habe ich noch 4 vor mir. Das wird, ob das mal gut geht. Ich weiß, ich esse gerne. Ich sage uns nur, was wirkliches Fasten bedeutet. Sage ich mir auch. Nämlich darauf zu verzichten. Auf die Wurst. Und wenn ich sie noch so gerne mag einmal dran vorbei zu gehen. Das ist ganz was. Das ist gar nichts. Und selbst das schaffen wir schon nicht. Also wir sind nicht viel, viel anders. Oder was für mich immer das reine Grauen war, wenn im Januar die Urlaubstage eingereicht wurden und die Brückentage, die sogenannten Brückentage, vielfach belegt waren. Das hat von erwachsenen Menschen in meinem Büro Tränen gegeben um diese Tage. Das ist nur ein Beispiel von dem, was das Gegenteil von Fasten ist. Also wie gesagt, wir können uns mal kurze Zeit, können wir uns mal enthalten, das schaffen wir schon sehr wohl. Aber dass sich unser Herz ändert, dass wir uns ganz zurücknehmen, dass wir an uns selbst fasten, das geschieht fast nicht. Und jetzt lesen wir in Jesaja 58, Vers 6 nochmal, was Fasten ist. Das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ich sagte es anfangs und in der Mitte auch nochmal, es geht um Weltmissionen hier. Es geht nicht darum, dass wir nicht zu Potte kommen oder dass es uns gut geht. Es geht um alles. Es geht um Weltmissionen. Mit diesem egoistischen Gedankengut, mit dem lass mich mal Allerster am Buffet sein, damit können wir keine Weltmission betreiben. Das ist kein Fasten. An dem Fasten, wenn ich gefallen habe, sagt Gott, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Guck mal, wie aktuell das ist, was Gott unter Fasten versteht. Dass du arme Verfolgte in dein Haus führst. Wisst ihr, wo die armen Verfolgten sind? Wir wissen das doch, oder nicht? Wir wollen einmal durch die Stadt gehen. Haben wir voll Arme und Verfolgte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Eigenes Fleisch heißt deinem Nächsten. Fasten ist Verzichten, um es dem Nächsten zukommen zu lassen. Wenn das schon mal am Buffet schaffen, sind wir schon mal ein Stück weiter. Glaubt es. Nochmal. Fasten ist Verzichten, um es meinem Nächsten zukommen zu lassen. Und dazu gehört nicht, ein paar abgetragene Hosen in die Ukraine zu schicken. Das ist kein Fasten. Fasten ist Verzicht an der Stelle, wo es weh tut. Wo ich mich nochmal aufmache, obwohl es auf dem Sofa so gemütlich ist. Das ist Fasten. Wo ich jemand abhole, obwohl es nicht auf meinem Weg liegt. Das ist Fasten. wo ich einlade, obwohl ich keinen Platz habe. Wo ich zuhöre, obwohl ich keine Zeit habe. Wo ich besuche, obwohl ich nicht weiß, worüber ich reden soll. Und so weiter. Fasten ist eine Übung, auch sich des Essens zu enthalten. Das Fasten durch Enthaltung des Essens ist eine Übung, von sich selbst wegzukommen und den anderen im Blick zu haben. Und genau das taten diese. Fasteten und beteten sie in Antiochien, um sich auf ihr Ziel, die Weltmission, vorzubereiten. Das war ganz wichtig, dass sie fasteten und beteten. Nicht um Gott auf ihre Seite zu kriegen. Was Gott wollte, war doch sowieso klar. Gott wollte doch, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das war doch sowieso klar. Aber sie fasteten, um von sich selbst wegzukommen. Um den Fokus nicht mehr auf sich selbst zu legen. Und dann unter Umständen selbst durch Verzicht des Essens. Jesus, der hat wirklich und wahrhaftig gefastet. Wir lesen nicht, dass er einen weggeschickt hat. Und er hat trotzdem noch sich des Essens enthalten. Obwohl ich glaube, dass er das beispielhaft gemacht hat. Und sie mussten fasten und beten, weil ihnen bekannt war, dass es viele Probleme mit sich bringt, wenn sie jetzt nach Zypern gehen. Wenn sie auf sich selbst zentriert, wenn sie nicht gefastet hätten, können wir sagen, sie wären nicht gegangen. Gott kann alles, Gott hätte sich vielleicht andere erweckt, ich weiß es nicht. Meine Gedanken sind nicht seine, unsere sind nicht seine Gedanken, weiß nicht, was Gott getan hätte. Aber sie mussten von sich selbst wegkommen, damit sie den Fokus auf die Menschen bekommen in Zypern. Da wollten sie hin. Da sind sie nicht hingefahren, weil die einen weißen Strand haben. Sondern sind da, wie sehr sind sie verfolgt worden. Es war ihm bekannt, dass es viele Probleme mit sich bringen würde und viele nicht wieder zurückkommen würden. Nicht wieder zurück nach Hause. Aber so sehr haben sie gefastet, so sehr waren sie befreit von sich selbst. Und es war ihnen wert. Es war ihnen die Sache wert. Wenn wir nicht fasten, bedeutet es, gilt für mich natürlich auch, dass es uns das nicht wert ist. Aber ein Paulus, der hat den Wert des Evangeliums doch kennengelernt. Was hat er früher, vorher, lesen wir, was hat er vorher alles gemacht? Er hat so viel Eifer gezeigt und das Volk der Christen verfolgt. So lange, bis er Jesus kennenlernte. Und da hat er den Wert von Erlösung kennengelernt. Da hat er gesagt, ich habe so viel getan, ich habe alles versucht, um Gott nahe zu kommen. Alles getan. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann hat er den Wert des Evangeliums kennengelernt. Ich überlege gerade, wie es Petrus schreibt. Petrus sagt, diesen übermäßigen, also alles übersteigenden Wert des Evangeliums hat er kennengelernt. Und dann hat das sein Leben so sehr beeinflusst, dass er gesagt hat, das ist doch egal, was jetzt passiert. Jetzt müssen wir doch den Leuten das Evangelium bringen. Was interessiert es denn, wie es mir geht? Hat Paulus für sich gesagt. Er hat gesagt, das Leben ist nicht meins. Das Leben für mich ist Christus. Warum? weil er so eine fromme Lehre gehabt hat? Nein, nicht, weil er hat bei Jesus Rettung gefunden. Er ist mein Herr geworden. Und dafür, davon müssen, möchten wir doch auch berührt werden. Wir sind manchmal so nüchtern und sehen das so nüchtern, ohne in letzter Konsequenz zu beurteilen, die wir viele Jahre Christen sind, was es bedeutet hat, dass wir gerettet sind. Wisst ihr, was wäre, lasst uns doch mal kurz nachdenken, was wäre, wenn wir nicht gerettet wären? Nicht, dass unser Leben recht sinnlos wäre. Wir kämen irgendwann in die Hölle. Wisst ihr, was das heißt? Da wird einem kalt und heiß in der Hölle. Da ist Gott nicht mehr. Aber das hat der Paulus doch hier kennengelernt, deshalb, oder Barnabas auch. Und deshalb haben die auch mit Freuden gefastet, sind mit Freuden von sich weggekommen. Und haben nicht, wie die Israeliten, ich wollte gerade sagen, ein dummes Gesicht gemacht, aber ein trauriges Gesicht gemacht. Warum nicht? Es war es wert. Es war es wert. Jesus ist es wert. Ich bin gewiss. Kommen wir damit auch leider zum Schluss. Ich bin gewiss, dass Gott unsere Gemeinde so sehr segnet. Dass Gott unsere Gemeinde so sehr segnet, dass sogar Menschen zum Glauben kommen in unserer Gemeinde. Ich bin gewiss, dass es mit dem Fasten einiger weniger zusammenhängt. Vielleicht ist es auch jetzt für dich an der Zeit zu fasten und zu beten, damit noch viel mehr Menschen zum Glauben kommen. Und das ist mein und unser Gebet. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Herr, wir brauchen dich. Und wir kommen an einen Punkt, wo wir ohne dich nichts mehr tun können. Deshalb bitten wir dich, dass du uns hilfst, von uns selbst wegzukommen. Dass du uns hilfst, wirklich zu fasten. Dass noch viele, viele Menschen zum Glauben kommen. Dass wir irgendwann in der Ewigkeit, dass die Ewigkeit voll ist mit Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Wir möchten beten, dass du uns persönlich und unsere Gemeinde weiter dazu benutzt, dass wir von uns wegkommen und Menschen im Blick haben, die dich kennenlernen sollen. Amen. Amen. Amen.